ARD.
Warum triggert mich diese Frage so extrem? Ja. Warum macht mich das manchmal wütend? Weil ich als Kind immer dazu gehören wollte. Ich wollte nicht, dass man mich ausgrenzt, weil ich eben schwarz bin. Und wenn man mental sich so extrem sich damit auseinandergesetzt hat und unbedingt dazugehören möchte und irgendwann mal das Gefühl hat, oh, ich gehöre jetzt dazu, ich spreche diese Sprache, ich habe Freunde, und dann fast forward kommen Leute und fragen, hey, wo kommst du denn eigentlich her? Und dann denkst du, scheiße, nee, ich gehöre doch nicht dazu.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek. Heute mit Daniel Kaiser und mit mir im Podcast-Studio diesmal eine Schauspielerin, ein Model, erste schwarze Miss Schleswig-Holstein, hallo, eine Autorin und ausgezeichnete, preisgekrönte Verlegerin, ein Tausendsassa kurzum. Herzlich willkommen, Dayan Kodua, hallo.
Hallo.
Erste schwarze Miss Schleswig-Holstein. Was war denn da los? Hast du noch die Schärpe irgendwo zu liegen?
Ja, ich habe natürlich meine Schärpe noch. Ich habe auch meinen Badeanzug, habe ich noch tatsächlich, hängt noch im Schrank. Und ich passe noch rein.
Was?
Habe ich so mal einfach mal ausprobiert. Ich wollte mal gucken.
Wann war denn das?
Ja, das ist schon ein paar Tage her, also 2001.
Also schon.
Ja, ja.
Also schon.
Und ja, 2001.
Und hast aber noch eine sehr, sehr lebendige Erinnerung daran,
ja, absolut,
an den Moment.
Absolut. Das war ja auch für mich ja ein Abenteuer. Und abgesehen, das war Gott sei Dank auch Zeiten, wo wir noch kein Social Media hatten, kein Instagram und kein Facebook, sonst würde ich überall noch Fotos von mir sehen. Aber das war trotzdem, das ist eine schöne, interessante Erfahrung für mich einfach gewesen. Und ich bin dankbar, dass ich das machen durfte.
Was hat sich denn da für in deinem Leben danach verändert?
Also beruflich gar nicht, aber insofern, dass ich tatsächlich selbstbewusster geworden bin. Mhm. Ich wusste auf einmal, dass es okay ist, groß zu sein. Es ist okay, schwarz zu sein. Ich musste mich nicht mehr verstecken, weil das sind so Sachen, die ich dann natürlich als kleines Mädchen, Heranwachsende in Kiel, gerne getan habe. Mich krumm gemacht, damit ich nicht so groß bin und versucht dann eben Sommer ständig irgendwie Jacke an und bloß nicht dunkler werden. Einfach diese ganzen Unsicherheiten. Und durch meine Erfahrung als Miss, schwarzes Mädchen durfte das werden, hat mich wahnsinnig geprägt, ja.
Und du warst dann auch als Model denn auch täglich? Du kannst das auch noch so laufen? So?
Ja, ja, also das kann ich noch sehr gut. Ich glaube, das ist fast wie Fahrradfahren.
Wenn man dich nachts zocken würde, genau.
Ja, genau. Nee, oder so ein Buch auf dem Kopf. Also ja, das, ich habe das richtig gelernt.
Oh, ja, das, was du aber gerade besonders viel machst, ist Schreiben. Du schreibst Kinderbücher und dein eigener Verlag hat auch den Deutschen Verlagspreis bekommen. Und das neue Buch, das heißt, Wenn meine Haare sprechen könnten. Was ist das Besondere an Haaren? Du hast eine ganz besondere Frisur. Wie nennt man das, was du hast da?
Das nennt man Braids. Ne, also geflochten. Also viele Leute sagen dazu Rasterzöpfe, aber das sind Braids. Und wenn meine Haare sprechen könnten, dann würden sie gerade sagen, ich bin nass geworden, es regnet wieder in Hamburg. Nee, aber es ist Haare für mich als in Ghana geborene Deutsche quasi, für uns ist das immer ein Thema gewesen. Das ist ja, und ich glaube, das wissen wir alle, wenn wir nochmal zurückgehen. Beispielsweise, man ist irgendwo und man trifft auf Menschen, die ganz komische Energien haben. Man spürt sofort die Haare, die sprechen ja mit einem. Mhm. Man merkt sofort, wie die Nackenhaare hochgehen. Aber oft wird das ignoriert. Für uns oder für mich, meine Kultur, ist es tatsächlich, dass wir als Kinder gelernt haben, wie wir mit den Haaren umgehen. Das ist quasi unser Tools, um uns auszutauschen. Das heißt, ich habe das von meiner Oma gelernt. Und dann lernt man von den Tanten, wie man die Haare flechtet, wie man Cornrows macht. Und für mich ist es ist viel mehr als nur etwas, was ich auf meinem Kopf trage. Mhm. Und das ist zum Beispiel mit der Grund, warum ich denke, so, wir müssen immer manchmal überlegen, unsere Haare, das ist ja nicht nur so. Deshalb ja eben, man darf nicht einfach so Leuten auf den Kopf touchen, weil das ist schon sehr privat. Das ist schon
erlebst
sehr
du das? Also mir hat noch nie jemand meine Haare angefasst.
Das mache ich gleich, wenn wir fertig sind. Ich habe das mein ganzes Leben erlebt. Also als Kind noch extremer. Und als Kind war ich natürlich viel zu schüchtern, um irgendetwas zu sagen. Und das habe ich natürlich ganz klar auch als erwachsene Frau erlebt. Ich glaube gar nicht noch so vor langer Zeit, weil ich natürlich ohne mein Braids habe ich einen riesen Afro also
und dann stehst du an der Bushaltestelle und dann kommt jemand, ich will hier mal anfassen.
Ja, natürlich, ja klar. Ja, das fühlt sich aber interessant an. Oh, das ist, kann man das waschen? Ich meine, ich habe das sogar zum letzten hier in Hamburg erlebt. Das war sogar auf eine Veranstaltung. Ganz hochkarätige Menschen und eine Dame wollte einfach mal gucken, wie sich meine Locken anfühlen.
Das ist ja unglaublich.
Und ehe ich mich sehen konnte, war sie schon mit den Haaren, mit den Händen in meinen Haaren und ich drehte mich nur um und sagte, das ist doch nicht Ihr Ernst. Oh, ja, entschuldigen Sie bitte. Und dann ist es erledigt. Und es ist natürlich eine Frechheit, aber das ist dann, ich versuche natürlich trotzdem höflich zu sein, aber das geht natürlich nicht.
Und die, du hast jetzt hast du ganz viele kleine Zöpfe geflochten. Das dauert doch Stunden, oder?
Hier habe ich glaube, 4 Stunden hat es gedauert. Aber das ist auch viel zu groß. Es gibt auch die ganz kleinen Braids, da sitzt man 8 Stunden schon, ne? Oder wenn die ganz lang sind, es ist schon, also das ist schon, es macht ja auch so viel mit einem ab, ne?
Also ich gehe zum Friseur und sage, dann fragt er mit der Maschine und dann sage ich, ja, es kostet 12 Euro oder so, keine Ahnung.
Ja.
Aber bei dir ist das ein richtiger Vorgang dann zum Friseur.
Ja,
zu
da
gehen.
Muss man auch bezahlen, ne? So richtig ordentlich mal blechen.
Und in deinem Buch, da geht es um ein kleines Mädchen, die 7 Jahre alt ist und die eben auch eine besondere Geschichte mit ihrem Haar hat. Und du zeigst dann ja auch, das sind ja auch ein Buch mit Text, aber auch mit Bildern, ein Bilderbuch, wo du auch Haar aus deiner Kultur, aus Ghana, aus Afrika erklärst, ja?
Ja, richtig, ja. Also die Figur Akuma bedeutet übrigens Herz, so heißt sie ja. Sie erlebt quasi einer der Dinge, die ich als Kind selber erleben durfte. Nur der Unterschied ist, ich habe nichts gesagt und sie hat gelernt, etwas zu sagen. Und das ist dann tatsächlich, wenn Leute ungefragt einem einfach in die Haare fasst. Ne? Das gehört sich einfach nicht und Kinder mögen es nicht, Erwachsene auch nicht. Und für mich ging es darum, das zu nutzen, also quasi meine Erfahrung zu nutzen, um Kindern zu zeigen, es ist okay, Nein zu sagen. Mhm. Es ist wichtig auch, dass ihr lernt, Nein zu sagen, weil viele Erwachsene können nicht mal Nein sagen. Und ich habe als Kind nicht gelernt, Nein zu sagen. Und dementsprechend hat es wahnsinnig lang gedauert, Nein zu sagen. Mhm. Und je früher Kinder das können, desto besser.
Und deine Kinder können das?
Die können es jetzt. Mhm. Und der Grund auch, warum, also abgesehen davon, dass ich natürlich selber solche Erfahrungen gemacht habe, hat mein Sohn, mein Sohn, der war 5, Und er hat genau das erlebt. Wir standen draußen an der Bushaltestelle, an der Ampel, Sommer, er hat Riesenlocken und dann kam eine Frau von hinten und grapscht einfach rein. Ich habe mich natürlich wahnsinnig aufgeregt und die Dame hat nicht verstanden, warum ich mich aufgeregt habe. Und deshalb habe ich gedacht, Kinder, es ist wichtig, weil ich bin nicht immer dabei, also müsst ihr dann selber für euch einstehen und Nein sagen. Am besten so laut, dass die Leute sich erschrecken.
Also in dem Kinderbuch geht es an der Oberfläche um Haare, aber es geht um viel mehr. Es geht auch um eine Lebensreise, nämlich deine Lebensreise von Ghana nach Hamburg über Kiel. Eine lange Reise, aber du bist jetzt einige Zeit auch schon in Hamburg und deshalb machen wir mal einen Hamburg-Check, eine 040 Aufwärmrunde. Mhm. Dajan, sag mal, Alster oder Elbe?
Alster.
Warum?
Ich habe vorher in St. Georg natürlich gewohnt, direkt an der Alster. Ja. Und ich fand es immer großartig, draußen zu gehen, um den Alster rum zu joggen. Das liebe ich. Am Anfang dachte ich so, 7 Kilometer oder ist das doch, haben wir doch 10?
7,5.
Ja, 7,5, genau. Das kam mir vor wie, keine Ahnung, aber mittlerweile finde ich
wie
das großartig.
Wie lange brauchst du denn für eine Alsterrunde?
Naja, also wenn ich wirklich trainiert bin, dann schon 30 Minuten.
Oh, das ist schnell.
Aber es ist ja nur, weil ich für den Marathon trainiert habe. Da war ich schnell. Heute würde ich länger brauchen.
Du hast einen Hamburg-Marathon mitgelaufen?
Ja, klar. Marathon.
Ja, klar, sagt
ja, klar. 42 Kilometer. Die Beine, die haben mich getragen. Ja, Hamburg, Halbmarathon und ganz normal Hamburg-Marathon.
Und wie lange hast du dafür so einen Marathon gebraucht?
5 Stunden. Oh. 49.
Aber das ist schon,
es ist hardcore.
Ne?
Es ist hart. Oh.
Und warum hast du es gemacht?
Ich glaube, dass ich brauche Dinge, die mich herausfordern.
Ja.
Und ich wusste, dass es nicht einfach sein wird. Und ich habe mal gelesen, dass man, also 20, 30 Kilometer, das kriegt man ganz schnell.
Ja.
Aber ab dann, da muss man mental so stark sein, dass man das hinbekommt. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren.
Wie war denn das im Hamburg-Marathon, also das Stadtgefühl?
Oh, geil. Geil, schön, das ist, also ich könnte heulen. Das war, also wenn man Hamburg kennenlernen darf, zu Fuß, die Autos sind nicht da, die Menschen jubeln dir zu und du hast Menschen, die Bock haben, diesen Lauf zu machen. Und da gibt's Musik und ey, ich krieg Gänsehaut. Mega.
Ich auch. Und ich bin gar nicht mitgelaufen.
Mega, wir können ja nächstes Mal zusammenlaufen.
Ja, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Training dazu.
Ja, geil.
Ja. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Oh, Fisch.
Ja.
Ja. Ich bin also Kieler Sprolle, ne? Ich brauch's Fisch. Nee, Fisch ist so mein Ding, ja.
Steindamm oder Mönckebergstraße?
Ach, Steindamm. Mhm. Ja, die coolen türkischen Geschäften, da findet man alles, was man braucht. Und vor allem dort gibt die besten Mangos.
Mangos, ja. Mangos, es gibt ja oft, denn die sind noch nicht so ganz reif, die sind dann sehr hart, aber die brauchen ja, mein Freund kommt auch aus Kolumbien, da gibt es irgendwie auch Mangos und die sind dann auch, wenn sie so eine gewisse Reife haben und so, das schmeckt dann irgendwie auch besonders.
Gut, ja.
Abaton oder Cinemax?
Abaton.
Ja.
Also Cinemax ist auch cool, ist sehr edel und so, aber Abaton, weil ich oft da bin. Es gibt mal so Filme, die einfach nicht im Cinemax laufen würden. Da kann man sie dann eben Abaton sehen.
So die kleineren, feineren Autorenfilme.
Ja, genau,
und so.
Genau.
Wo lebst du denn in Hamburg?
Ich lebe bei Wildpark Schwarze Berge.
Also im Süden?
Im Süden,
also auch
Hamburg.
Ländliches Hamburg.
Ja,
so das ist das so, was heißt das? Eisendorf ist das da oder so? Oder?
Ja, so in der Nähe, genau. Mhm. Ja.
Oder wie ist Tötendorf. Das da so?
Du, das ist mal ganz schick, ne? Also ich finde das echt angenehm, wenn man dann direkt von St. Georg dahin zieht, dann denkt man so, okay, gut, du hast Schock. Wo bin ich denn gelandet? Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich gestehen, das hat was, ne? Also ich finde es irgendwie so ganz duft. Also wenn das Wetter so nett ist und man läuft herum und ich mag's. Und da hat man direkt Kikiberg-Museum um die Ecke, ne? Das finde ich schon toll.
Also es ist schon viel Natur auch,
ist
ne?
viel Natur, ja.
Und kann man denn da auch so einkaufen und so?
Ja, natürlich. Ja, sicher. Also entweder man fährt direkt Harburg rein, ne? Oder es gibt hier auch so Ecken wie Nennendorf. Das ist dann so richtig tief noch drin. Da kann man schon gut einkaufen. Ja, also.
Jetzt ist ja St. Georg, wo du vorher gewohnt hast, so ein ganz facettenreiches, buntes Viertel. Und das ist natürlich dann da unten eher nicht so, ne?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich bin ja auch immer St. Georg. Ne, zum Kaffee trinken, Restaurant, Besuche. Das finde ich schon toll. Also ich glaube, das bleibt dann auch. Das ist schon ganz was anderes. Dort lebt man, aber hier St. Georg lebt man auch.
Also da unten wohnt man und hier oben lebt man sozusagen. Hier oben lebt man auf.
Ja.
Also in St. Georg mit Familie?
Ja, es war ein bisschen schwierig, ne? Also ich meine, ich habe direkt da gewohnt, wo Krankenhaus St. Georg.
Ja.
Und da ist ja so ein Spielplatz, ne?
Ja, Lohmühlenpark. Nee, ist es Lohmühlenpark, ne?
Ja, irgendwie, das war irgendwie uncool.
Ja,
also ständig hingen da so ganz interessante Menschen da rum, ne? Und da habe ich gedacht, so, boah, will ich hier abhängen?
Mhm.
Und ständig hat man so einen Ausweg gesucht. Ne? Also dann wieder, klar, das Wetter war gut, dann sind wir direkt an der Alster, haben gegrillt. Ne? Aber das war immer so voll, dass du gedacht hast, ein bisschen Ruhe wäre auch mal was. Ne?
Genau.
Und deshalb, ist dann eben hinter Harburg geworden. Und Kikiberg-Museum ist auch richtig schön. Ne?
Seid ihr da öfter mit der Familie?
Früher. So, ja, mittlerweile ist das so auch im Nömer.
Wie alt sind deine Kinder jetzt?
13 und 9.
Oh, also
ja,
schon.
Ja, schon, ja. Ja, genau. Nee, der Große, nee, also Kikiberg, nee, ich fahre mal lieber Richtung Wilhelmsburg.
Ja.
Oder hier, ich glaube, Berliner Tor ist das, ne? Da ist ja so eine Skaterbahn.
Ja, wie da ist so eine, ja, genau, so eine Thomas-I.-Skaterbahn, ja, genau.
Da wohnt er.
Der wohnt ja wirklich, ja, okay, genau.
Und, ne, also, aber
und lässt ihn da auch alleine mit 13 da durch die Stadt fahren?
Ja, das hat schon lange gedauert. Ne?
Ja, ja.
Aber ich meine, wenn ich dann überlege, dass meine Eltern auch echt, was ich alles getan habe, ne?
Ah.
Oh, joi.
genau.
Nee, also manchmal denke ich mal so, du bist ein Mädel, ne? Und du hast einen Junge und du kannst ja nicht alles verbieten.
Ja.
Aber es dauert natürlich, ne?
Aber er ist auch nicht alleine, sondern mit Kumpels irgendwie wahrscheinlich.
Ja,
oder?
Am Anfang mit seinem Freund, ne? Ja. Und dann sagt er manchmal so, ja, und dann frage ich, mit wem? Sag ich, ich bin alleine. Und ich denke so, okay, also welchen Bus nimmst du?
Ja,
und,
ja, genau.
Aber Vorsicht, ne? Du weißt ja, ne? Stell dich da vorne hin und nicht so weit mittig. Oh Gott, das ist so schlimm. Und dann guckt er mich an und sagt, hey Mama, chill. Also, okay.
Was war deine erste Erinnerung an Hamburg? Kannst du dich noch erinnern, als du zum ersten Mal in die Stadt gekommen bist?
Ja, Reeperbahn.
Ausgerechnet.
Und zwar, wenn man in Kiel lebt, ja, ist Hamburg wie New York. Also zumindest zu meiner Zeit, ne? Als ich ja noch in Kiel gewohnt habe, ne? Und ich weiß noch, dass meine Eltern mir verboten hatten, überhaupt nach Hamburg zu fahren, weil das geht gar nicht. Und dann hatte ich irgendwann mal mit 16, habe ich meine Freundin gesagt, so, ja, Und du sagst natürlich, wenn meine Eltern anrufen, dass ich bei dir bin. Und ne, die, weil meine Eltern, ne, die wussten ja, die vertrauten meine damalige beste Freundin. Und dann bin ich damals nach Hamburg gekommen.
Alleine?
Nein, mit meinem damaligen Freund, dem ich nur einmal die Woche sehen durfte. Und wir sind direkt auf der Reeperbahn. Da war nämlich damals, das war eine Breakdance-Veranstaltung, so Open Air. Und das war das erste Mal, dass ich von Kiel nach Hamburg gekommen bin.
Und war cool?
Das war geil. Ich meine, wenn du aus Kiel kommst, ist es mega. In Kiel haben wir doch nur Kieler Woche, das ist nur einmal im Jahr. Und dann kommst du nach Hamburg und dann Reeperbahn und dann denkst du so, boah, wo bin ich denn? Es war mega.
In Hamburg ist jeden Tag Kieler Woche sozusagen.
Ja, wahrscheinlich,
genau. Du bist ja in Ghana geboren. Und wie viel von deiner alten Heimat steckt noch in deinem Alltag? Also kochst du noch Ganache oder so?
Ich koche Ganache.
Zum Beispiel?
Sehr gut. Erdnusssuppe mit Rice Balls, gebratene Kochbananen.
Ah.
Ja, sehr lecker.
Die gibt es auch auf dem Steinland, ne? Oder
ja, wo, da kann man natürlich die Kochbananen kaufen, genau. Ne? Und Erdnuss kann man zum Beispiel gut kaufen, so in der Flasche. Und dann kann man, nee, also das ist schon, und es gibt auch die ganzen Afro-Shops, ne, die wirklich alles verkaufen, was man so braucht. Und zusätzlich haben wir neuerdings ganz, ganz viele ghanaische Restaurants. Also da ist es schon.
Es gibt ja eine große ghanaische Community in Hamburg, ja. Ne, die ganz lebendig ist, begegnen mir immer wieder. Ja. Sehr fromm auch,
ja.
rund um die Kirchen. Bist du auch so ein Kirchenmensch?
Nein.
Mhm. Aber es ist eher untypisch, ne?
Ja, ich weiß. Ich bin zwar christlich erzogen, aber ich habe dann mich dann irgendwann so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Religion, was ist Religion? Aber ich habe mich dann eben entschieden, doch spirituell zu sein. Das heißt, ich bin dann eher so, dass ich sage, ich meditiere viel, ich bete auch, aber ich bete jetzt nicht so wie so das Bild, was man kennt, so Gott ist irgendwo da, sondern ich bin dann so eher der Meinung, dass wir alle so Gott eben sind und dass wir alle die Kraft haben, Dinge zu erschaffen. Und meine Mutter hat immer gesagt, oh Girl, du bist ja aber so, so verrückt, so kannst du doch nicht denken. So, ja, ich weiß, Mama, weil meine Eltern ja schon sehr religiös sind. Ne? Ja,
aber
ja.
Das heißt, und hast du denn, bist du in der ghanaischen Community auch unterwegs in Hamburg?
Ich habe so 4, 5 Freundinnen, aber da treffen wir uns einfach eben, um zu essen. Also wir sind dann schon sehr europäisch. Ne?
Ja.
Das ist dann schon so, ey, lass uns doch mal East gehen oder so und wir essen Sushi oder sonst was.
Das ist mir auch aufgefallen, also gerade die ghanaische Community ist wahnsinnig gut integriert, wenn man das so sagen kann, weil ich den Eindruck habe, und ist es so, dass Bildung eine unglaubliche Rolle spielt.
Ja, ich meine, wenn man überlegt, sind wahnsinnig viele gebildete Menschen allgemein, also schwarze Diaspora in Deutschland sowieso, und dann ist es natürlich so, dass Wir sind ja hier groß geworden. Das heißt, wir haben unsere ghanaische Erziehung, aber sind auch trotzdem sehr europäisch, weil wir Freundinnen haben, die eben Europäer sind. Und wenn man hier geboren ist und hier aufwächst, dann ist man sowieso Teil des Ganzen. Und dann wächst man natürlich so auf. Und
waren deine Eltern streng bei der? Ist es eine ghanaische Erziehung strenger als die deutsche?
Ja, ja.
Zum Beispiel,
also mein Vater, Daddy, ich liebe dich im Himmel. mein Vater war sehr streng. Also es fängt schon an, dass ich damals in Kiel, also Bildung, natürlich Nonplusultra, das A und O. Heute verstehe ich, warum mein Vater so streng war. Natürlich, ich bin ja nicht hier geboren, ich bin zugezogen. Mein Vater hat eben Angst, dass ich meinen Traum nicht leben darf, wenn ich natürlich die Sprache nicht kann. Und deshalb hat er so extrem mich gestresst und dafür gesorgt, dass ich zu Hause bin, viel lese. In den Tagen, wo meine ganzen Freundinnen unterwegs waren, musste ich dann abends in die Volkshochschule und Grammatik lernen. Und ich habe ihn dafür gehasst. Und heute bin ich total dankbar. Und dazu kam auch noch, dass ich mich noch gut daran erinnern kann, dass mein Vater dann irgendwann sagte, ich habe ja eine Schwester, sie ist Lehrerin in Stuttgart. Und mein Vater sagte dann zu uns beiden so, also ihr könnt einmal die Woche dann ausgehen. Ausgehen bedeutet natürlich, du kannst ausgehen bis 20 Uhr. 20:02 Uhr zu Hause hast du natürlich für die Woche drauf Ausgehverbot. Und aber bevor ihr ausgeht, müsst ihr natürlich Hausarbeit machen. Das heißt, Treppen sauber machen, Müll rausbringen, Küche. Und das ist meine Erziehung. Und heute kann ich all das richtig gut. Ich kann gut kochen, ich kann gut putzen. Ich kann all das.
Und aber bin deine ich Kinder erziehst du anders?
Ein bisschen anders, aber die müssen ja auch ein bisschen. Also ich bin, glaube ich, ein bisschen strenger als viele Menschen, die ich so kenne. Aber es liegt daran, dass ich eben zwei Jungs habe. Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass meine Jungs wissen, wer sie sind, dass die einfach selbstbewusst sind, dass die eine gewisse Stärke und Kraft haben fürs Leben. Und ich kann kein zwei Chicken Heads erziehen. Mhm. Also es geht nicht. Und die dürfen auch nicht von mich, also naja, nicht so frech mit mir umreden und so. Mhm. Sowas gibt's bei mir nicht. Das ist dann schon sehr ganeisch. Da muss man einen gewissen Respekt mir entgegenbringen.
Was wissen deine Eltern bis heute nicht von dir? Welches Geheimnis?
Also, ich habe irgendwann mal mich tätowieren lassen. Ein Riesentattoo. Und das ist so verrückt. Das war so die Zeit, wo gerade so Tattoos gerade so neu irgendwie aufkamen. Und dann habe ich Tattoos gesehen und habe meinen Vater gewettet. Ah, Papa, wir wetten mal, wer von uns beiden sich tätowieren lassen würde. Mein Vater sagte so, ja klar, ich kann mir vorstellen, ich würde hier so ein Tier, hat er gesagt.
Am Arm.
Und so. Und dachte so, aha, alles klar. Und habe gedacht, ich bin schlau und ich lasse mich zuerst tätowieren. Und bin damals, da war ich schon 18, bin dann nach Hamburg gekommen, habe dann Tätowierer aufgesucht und habe mich tätowieren lassen. Das war so die Zeit mit Arschgeweih, also so am Steißbein.
Ja.
Und bin nach Hause gefahren und habe erstmal nichts gesagt. Und dann habe ich Papa gesagt, so Papa, wann ist denn so weit bei dir? Und dann guckte er mich an und sagte, ich bin doch nicht verrückt. Aber ich hatte mich ja schon tätowiert. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin im Bad, kommt meine Mutter rein und ich stehe an der Wand. So, Mama, was brauchst du hier? Und sie so, ja, was stellst du dich denn so an? Ich wollte natürlich die ganze Zeit, dass sie mein Tattoo nicht sieht. Und bis heute hat sie das nicht gesehen. Und einmal hat meine Mutter irgendwas geahnt. Und ich sagte dann ganz dreist zu ihr so, nein, das ist Henna. Das kennst du doch. Ein paar Mal duschen ist das weg.
Ist es weg? Ach so, genau.
Und meine
das
Mutter
heißt, du hast so ein ganz klassisches Arschgeweih?
Ja, ein Riesen.
Okay. Also riesengroß.
Ja, und habe sogar irgendwann versucht wegzumachen. Aber das zu entfernen, tat noch mehr weh als stechen, hab dann gelassen, ja.
Ich habe gelesen, du kommst eben aus Ghana, bis du 10 warst, glaube ich, in Ghana. Du gehörst zu den Ashanti, in Klammern steht da Krieger.
Richtig.
Oha.
Ja, wir haben eine Geschichte.
Ja. Und wurden dir diese Geschichten auch in deiner Kindheit erzählt? Ich kann mich erinnern, mein Vater, der kam aus Ostpreußen, der hat mir auch immer so die Märchen von irgendeinem so Räuberhauptmann aus den ostpreußischen Wäldern erzählt.
Ja.
Solche Geschichten haben dich auch in deiner Kindheit
erzählt. Ja, absolut. Also wir haben so Geschichten wie zum Beispiel Nanaya Santua. Nanaya Santua hat aber wirklich tatsächlich gelebt. Es war eine Frau, die wirklich damals Krieg geführt hat. Und die Typen haben sich alle nicht getraut. Und sie hat damals gegen die Briten gekämpft, um den Golden Stuhl. Das ist tatsächlich History aus dem ghanaischen Ashanti-Clan. Nee, und dann sowas, man kriegt ja natürlich alles mit. Also das sind so alte Märchen Legenden. Und das kriegen wir mit als Kinder und das erzählen wir uns gegenseitig.
Erzählst du es auch deinen Jungs auch?
Meinen Kindern habe ich nur ein bisschen von Nanaya Santua erzählt, weil ich einfach gedacht habe, guck mal, wie toll und wie stark die Frau ist.
Amazone,
genau. Ja, genau. Und die gucken mich immer an und denken so, alles klar, Mama.
ich habe gefunden, Twi wird das ausgesprochen. Die sprechen dir das auch? Sprecht ihr das zu Hause auch? Oder?
Wir sprechen ein bisschen Twi, aber meine Kinder haben aus irgendwas, wahrscheinlich von meiner Mutter, ganz schnell alle Schimpfwörter gelernt. Ne?
Ah. So. Was wäre denn jugendfrei? Wie klingt Twi? Erzähl mal was.
Ohotise. Ah, mit das ist mit Tihasisiana, mit Neokassa. Das heißt, wie geht's dir? Ach, ich bin aber sehr, sehr froh, hier zu sitzen und mit dir zu schnacken.
Und wie viel Twi steckt denn noch in deinem Leben? Also,
wie viel Twi?
Sprichst du jeden Tag, oder?
Einmal garnieren, immer garnieren, so ungefähr. Nee, also nicht jeden Tag, aber schon oft. Und das ist interessant. Ich habe als Kind, weil ich natürlich immer dazugehören wollte, immer versucht, Twi nicht zu sprechen. Mhm. Das heißt, ich habe versucht und habe so getan, ich kann die Sprache nicht und. Und ich habe dann irgendwann, und das gar nicht so vor langer Zeit, ne? Also ich musste ja auch irgendwann lernen, meine Identität, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ja. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Deine Wurzeln, deine Eltern. Und heute bin ich so dankbar, dass ich die Sprache kann, weil erstaunlicherweise kann ich das sogar für meine ganzen Dreharbeiten super gut einsetzen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, guck mal, damals wolltest du das alles gar nicht.
Ja. Ja. Und sag mal, wenn du wieder nach, wenn du nach Ghana fliegst auf Besuch und du sprichst dann Twi, hast du denn einen deutschen Akzent? Hören die Leute das?
Die wissen ganz genau, die riechen schon, dass man nicht aus, dass man quasi nicht in Ghana wohnt. Ne? Das riechen sie schon. Also ich bin schon gut, ne? Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich dann ein bisschen schräger sage, als ein Ghana sagen würde. Aber das ist dann so ein bisschen so, also ein bisschen so Denglisch mit Twi vermischt. Mhm. Ja.
Wie war das, als Zehnjährige nach Deutschland zu kommen? Das muss ja auch wirklich, du hast schon gesagt, Kulturschock von St. Georg nach Harburg ist schon ein Kulturschock. Ist ein Kulturschock. Wie war das denn von Ghana nach Deutschland?
Doppelt und dreifach Kulturschock. Ja, also als Kind habe ich natürlich überhaupt nicht verstanden, warum ich mich so gefühlt habe, wie ich mich gefühlt habe, als ich hier in Deutschland ankam. Es war schon komisch. Also ich meine, man muss sich vorstellen, ich bin am 15. März 1991 nach Deutschland gekommen. Da wusste ich gar nicht, dass Ost und West gab. Ja. Bin hier in Hamburg angekommen und es war kalt. Und das war für mich so ganz komisch, weil so viele Kälte habe ich noch gar nicht erlebt. Und ich hatte damals ein Kleid mit so einem Puffärmel und ich war so, so stolz. Und da habe ich gedacht so, boah, das ist also Deutschland. Und habe angefangen, tatsächlich die ganzen Schwarzen zu suchen. Weil in Ghana ist es oft so, dass viele Schwarze in Diaspora zurückkommen und dann sagen sie, ja, we are from Germany, we coming from Germany. Ja, also habe ich gedacht, boah, die sind alle in Deutschland, ne? Und dann kommt man hier an und stellt fest, das ist alles ja gar nicht so.
Wie war das denn so als schwarzes Mädchen? War das auch?
Es war nicht schön.
Ja.
Nee, es war nicht schön, weil unabhängig davon, klar, meine Mutter ist dann hier, meine Schwester ist dann hier, mein Papa ist hier. Aber es war insofern komisch, weil ich wahnsinnig lange gebraucht habe, um mich zu finden. Mhm. Um das Gefühl zu haben, dass ich hier angekommen bin, dass ich mich nicht verstecken muss und dass es okay ist, schwarz zu sein. Das hat für mich sehr, sehr, das war schon eine Reise.
Ja. Wie war denn die deutsche weiße Gesellschaft zu dir?
Naja, also die Leute, die wir so kannten, so in Kiel, ne, die haben sich alle gefreut. Aha, das ist so, ne, das ist schön, dass du da bist. Und mein Vater war ja schon in Deutschland.
Ja.
Das war schon nett und die waren auch hilfsbereit. Aber es war trotzdem anders, weil ich nicht, ich konnte ja nicht reden.
Ja.
Ich konnte mich ja mit den Leuten nicht austauschen. Ich wusste nicht, warum sie mich angucken. Ich wusste nicht, warum Leute komisch mir gegenüber Dinge geäußert haben. Das habe ich alles ja nicht verstanden. Also ich habe schon verstanden, aber nicht verstanden. Und es hat wahnsinnig lang gedauert, einfach mal so, ah, okay, das ist das, was die damit meinen. Mhm. Ah, okay, da musst du hier und da mal aufpassen. Und das war einfach für mich eine innere Reise, weil ich wurde ja nicht gefragt, ob ich wirklich nach Deutschland möchte. Ich wurde ja einfach, es hieß einfach nur, hey, du fliegst nach Deutschland.
Jetzt ist ja, wenn du sagst 91, das ist ja schon 33 Jahre her, meine ich. Genau, wenn meine Mathe kennt, oder? 33, genau. Also schon eine lange Zeit. Deutschland ist ja ein anderes Land mittlerweile.
Ja. Ja.
Welche Rolle spielt Rassismuserfahrung für dich? Was ist das letzte Mal, dass du eine Rassismuserfahrung hattest hier in Hamburg?
Also es gibt natürlich unterschiedliche Erfahrungen, die man natürlich macht, wenn man so blond ist, so wie ich gerade. Ja. Es gibt solche und solche. Es gibt natürlich Menschen, die beschimpfen und fragen, wann man zurückgeht. Aber es gibt auch die
denken... Das, wie ist das passiert hier in Hamburg?
Ja, natürlich. Und nicht nur einmal, auch sehr, sehr oft. Ne? Oder Leute, die dann sagen so, ja schön, sie müssen ja dankbar und froh sein, dass sie hier sind, weil in Afrika sind ja alle Leute so, haben so dicken Bäuchen und man denkt so, also erstmal ist Afrika ein Kontinent und wir haben schöne Seiten und nicht so schöne, so wie in Deutschland so wie hier auch. Ich meine, Buxtehude sieht auch anders aus als hier Mönckebergstraße. Und aber viele Leute nehmen das alles ja gar nicht wahr. Und das sind einfach solche Sachen, die man erfährt und dann fängt man an, drüber nachzudenken, warum denken die so? Oder wenn dann dir jemand gegenübersteht und sagt so, ja, wir haben so auch so eine wie sie, die Linda, die putzt auch bei uns. Das sind da so dieser freundliche Rassismus oder wir haben auch Sachen nach Afrika gespendet und so. Ne? Deshalb meine ich, es gibt die, die beschimpfen und sagen, wann gehen sie ja nicht zurück. Dann gibt auch die Abteilung, die denken, ach, wir tun ja was Gutes, wir sind ja so toll. Und da muss man einfach eben abwägen und lernen, Stimme zu haben.
Es gibt ja diese Frage, wo kommst du her oder wo kommst du eigentlich her, die oft als rassistisch gehört wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich oft nicht, weil die Frage, also natürlich, wenn man so fragt, wo kommst du her, Klammer auf, du gehörst hier gar nicht hin. Das ist eine rassistische Frage, das würde ich schon sehen. Mhm. Aber wenn die Frage eigentlich heißt, erzähl mir von dir und von deinen Wurzeln, was isst du zu Hause, wo kommen deine Vorfahren her, wie meine Vorfahren aus Ostpreußen oder aus Pommern kommen, das gehört doch zu meiner Identität und zu meiner Geschichte, oder?
Aber wenn du so eine Frage stellst, so wie du es gerade gestellt hast, das ist eine schöne Möglichkeit, sich zu unterhalten.
Ja.
Aber die meisten Leute stellen ja gar nicht die Frage. So, man unterhält sich, ja, so, wo kommst du her? So, und das war's. Und wenn ich sage, okay, in dem Sinne können die sagen, ich bin aus Kiel. Was würdest du sagen?
Und dann, wo sind deine Wurzeln? Wo liegen deine Wurzeln, würde ich dann fragen. Oder
und
dann?
Warum möchtest du das wissen, warum ich schwarz bin? Das ist eigentlich so im Kontext.
Aber genau, aber das ist doch deine, dann sozusagen, dahinter steckt doch eine Geschichte irgendwie. Dann nehme ich deine Geschichte, wie du von Ghana nach Kiel. Und das ist doch eine, wir reden ja gerade darüber auch. Ja, über
absolut,
deine
und das ist großartig. Aber ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, wie oft man diese Frage gestellt bekommt.
Das stimmt.
Ah,
ja.
Also wenn ich natürlich im Monat ungefähr 15 Mal diese Frage beantworten muss, dann möchte ich zum 16. Mal nicht beantworten. Und dann ist es auch für mich ganz wichtig, wer stellt die Frage? Warum, wo stehe ich gerade? Unterhalten wir uns? Ja, dann will ich auch mal von dir erfahren. Großartig, da haben wir eine schöne Unterhaltung. Du lernst mich kennen und ich lerne dich kennen. Das ist natürlich meine Geschichte. Aber es gibt auch Leute, die sind hier geboren. Deren Eltern sind hier geboren. Und dann stellt man die Frage, wo kommst du her, nur weil sie dunkel sind. Ja. Das ist echt ein Tritt ins Gesicht.
Ja.
Und deshalb muss man immer gucken, wo stehe ich gerade, wer stellt die Frage und was gebe ich selber von mir frei, was erzähle ich selber von mir. Mhm. Ein Freund von mir ist aus dem Iran. Er zum Beispiel stellt immer die Frage, hey, ich bin aus dem Iran, bin aber Amerikanerin, wo kommst du denn her?
Mhm.
Okay, er hat schon erzählt, worum es geht. Und dann ist es eine ganz andere Unterhaltung.
Stimmt, der Kontext ist ein anderer.
Der Kontext ist ein ganz anderer.
Ja, genau. Gibt es denn bei dir noch dadurch, wenn du oft gefragt wirst, so ein Fremdheitsgefühl? Oder bist du?
Ja, nicht immer. Mittlerweile nicht mehr so wie früher. Mhm. Und auch das hat wahnsinnig viel mit, man sagt ja, Personal Development, heißt ja so schön, zu tun. Ich habe dann irgendwann tatsächlich angefangen, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Mhm. Warum triggert mich diese Frage so extrem?
Ja.
Warum macht mich das manchmal wütend? Und ich bin dann eben dazu, also ich glaube, für mich war es eben, weil ich als Kind immer dazu gehören wollte. Ich wollte nicht, dass man mich ausgrenzt, weil ich eben schwarz bin. Und wenn man mental sich so extrem sich damit auseinandergesetzt hat und unbedingt dazugehören möchte und irgendwann mal das Gefühl hat, oh, ich gehöre jetzt dazu, ich spreche diese Sprache, ich habe Freunde und dann fast forward kommen Leute und fragen, hey, wo kommst du denn eigentlich her? Und dann denkst du, scheiße, nee, ich gehöre doch nicht dazu.
Mhm.
Aber dann habe ich dann gedacht, hey, vielleicht ist es auch ganz gut, einfach mal dich damit auseinanderzusetzen, wo die Menschheit herkommt. Mhm. Die sind aus Afrika, aus deinem Kontinent und da bist du geboren und deine Eltern sind auch aus dort. Also sei stolz. Mhm. Und deshalb, ja, das hatte wahnsinnig viel auch mit mir zu tun und wie bereit ich bin, mich damit auseinanderzusetzen. Und heute, wenn jemand fragt, wo kommst du her, sage ich, du, ich bin in Ghana geboren und bin in Kiel aufgewachsen. So. Und hab einen deutschen Pass, ne? Und dann ist es erledigt.
Beziehungsweise, das ist der Ausgangspunkt für 1 Million weitere Fragen, über die man ins Gespräch kommen kann. Und genau diese Auseinandersetzung, zieht sich ja auch durch dein Leben.
Ja.
My Black Skin, ein Buchprojekt und auch ein Ausstellungsprojekt. Die Ausstellung, so eine Wanderausstellung, die war auch im Altonaer Museum zu sehen. Wahnsinnig interessant, eben schwarze Menschen, Biografien unterschiedlichster schwarzer Menschen. Auf welche besonderen Geschichten bist du da gestoßen?
Oh, alle Protagonistinnen haben wahnsinnig interessante Lebenslauf, also wirklich alle. Und da ist ein Neurochirurg dabei und er sitzt im Rollstuhl und ist Chefarzt in der Uniklinik Ulm. Und ich war so, also er ist für mich ein Vorbild, weil ich gedacht habe, wie krass, also dass er im Rollstuhl sitzt, andere Leute würden sich Gedanken machen, interessiert ihn nicht. Und das, wofür er bekannt ist, ist seine Aufgabe, ist seine Arbeit, dass er operieren kann, dass er Gehirne durchschneiden kann und oder Köpfe durchschneiden kann. Und das fand ich so großartig zu sehen, wie oft wir uns selber in Anführungszeichen bemitleiden. Und dann macht jemand so einfach so. Und ich habe dann irgendwann gefragt, so, du bist ja jetzt ein Arzt, Chefarzt, und hast du dir noch nie die Gedanken gemacht, zu herauszufinden, weil er sitzt schon im Rollstuhl, seitdem er geboren ist. Und dann sagt er, nee, warum denn? Mhm.
Das heißt, du in mit diesem Projekt My Black Skin, in Buch und Ausstellung, präsentierst du Vorbilder, also Role
Schwarze
Models.
Schwarze Vorbilder, weil sie wichtig sind. Die sind wichtig für mich, die sind wichtig für uns alle, auch für dich. Weil es geht einfach nur darum, Menschen, die etwas erreicht haben, also in dem Sinne nur berufliche Erfolge, die einfach mal präsenter zu machen. Mhm. Weil wenn ich die als Kind gesehen hätte, ich glaube, dann hätte ich mir ganz, ganz viele Fragen einfach nicht gestellt. Ich hätte nicht so oft Zweifeln gehabt, ob ich überhaupt alles hinbekomme, ob ich überhaupt richtig bin in diesem Land, weil ich hätte dann gesehen, guck doch mal, da vorne sind Leute, die auch etwas erreicht haben, und deshalb glaube ich, dass Vorbilder so wichtig sind, und deshalb gibt es dieses Projekt.
Ja, und du bist doch auch selbst Role Model. Du bist doch auch ein Vorbild für alles das. Ja, ist doch so. Für alles das, was du gemacht hast und geschafft hast und bewegt hast.
Vielen Dank.
Aber das kann ja nicht das erste Mal sein, dass dir das jemand sagt. Also das, du bewegst doch ganz viel mit den Kinderbüchern und willst das auch weitergeben. Ja. Was mit diesem My Black Skin zum Beispiel, was kam denn da an Echo?
Wahnsinn. Also ich meine, das erste Buch kam ja 2014 raus, dazu ja die Wanderausstellung, und 2022 kam das zweite Buch, auch mit Wanderausstellung, und das ist wahnsinnig positiv angenommen worden. Also von Community selbst, von unserer Gesellschaft allgemein, weil die Leute das wichtig finden, eben andere Bilder zu sehen. Natürlich sind Schwarze sportlich, natürlich können die auch singen und natürlich können sie auch tanzen, aber sie können auch Chirurg sein, die können auch Anwälte sein, sie können auch Polizistinnen sein, und das ist das, worum es geht, einfach, dass unsere Gesellschaft eben ganz normal und neutral und so wie es auch tatsächlich ist, auch einfach mal gezeigt wird. Und das habe ich dann eben mit den Büchern gezeigt. Ja.
Es gibt in Deutschland ja eine, sagen wir, neue Sensibilität auch beim Sprechen, bei Sprache. Man will ja nichts Falsches sagen. Und dann geht es zum Beispiel um den Begriff People of Color. Das ist ja immer noch ein Begriff, der vor allen Dingen bei woken Menschen, die besonders sensibel sind, aber nicht in der Breite der Gesellschaft benutzt wird. Mhm. Das heißt ja eigentlich übersetzt People of Color, es geht ja um Farbe, also es geht ja um farbige Menschen. Was auf Englisch geht das, aber auf Deutsch irgendwie nicht. Mhm. Was ist denn da richtig? Also ich erlebe da eine große Unsicherheit auch bei Menschen heute.
Ja, also farbig sagt man ja nicht mehr, einfach weil viele Leute haben da so ein Bild von damals Colored People, und die nur Colored dürfen dann hier sitzen und die anderen hier, und Wasser darf nicht eben geteilt werden. Das ist eben das Bild, was viele haben, wenn es um farbige Menschen. Mhm. Deshalb ist es ein bisschen out. People of Color ist eigentlich alles, was nicht weiß ist. Mhm. Ne? Aber das heißt mexikanisch, türkisch, arabisch. Aber BPOC ist Black Indigenous People of Color. Das ist dann, da bin ich dann inkludiert. Ja. Na, das heißt, es ist im Grunde genommen, und ich glaube, das funktioniert nur in Deutschland. Also ich meine, wenn ich in England bin und sage POC, gucken die mich alle an und denken so, excuse me. Ja. Na, das ist nur, ich glaube, das ist etwas, was nur hier in Deutschland funktioniert.
Oder auch nicht funktioniert. Weil
oder auch nicht funktioniert, das stimmt, richtig, weil das ein bisschen durcheinander ist, BPOCs und BOC. Ja. Also ich bin schwarz. Ja, ich bin eine schwarze Frau. Ich bin nicht BPOC, ich bin einfach schwarz. Es wird natürlich verwendet, gerade wenn man etwas beschreibt in einem Buch oder einem Artikel oder sonst was, dann ist es einfach mal angenehm, das zu nutzen. Dann versteht man automatisch, alles klar, damit will ich all diesen Menschen inkludieren. Mhm. Aber wenn ich mich mit dir unterhalte, dann versuche ich das möglichst zu vermeiden. Ich rede nicht von, und die BPOCs und die POCs und so. Mhm. Nein, die Schwarzen oder die Menschen aus der Türkei oder die indigenen Völker. Das ist zumindest so. Ich bin ja auch nicht ganz woke. Ich bin auch noch spießig.
Echt? Ja?
Ja, ich versuche natürlich auch damit klarzukommen. Ich meine, man muss natürlich überlegen, das Bild man zum Beispiel sollte heißen Heldenreise. So, und dann rief mich irgendwann mal eine Anwältin an, weil sie das ein paar Sachen prüfen sollte. Dann sagte sie so, na, das kann ja gar nicht Heldenreise sein, weil das ist ja schon sehr männlich. Und ich so, ach ja, stimmt, das heißt, es müsste dann Heldinnenreise. Mhm. Also haben wir das einfach Lebensreise genannt.
Ja.
Weil da muss ich ja gar nicht erklären, männlich oder weiblich.
Weiblich, sondern...
Also das heißt, es ist manchmal schwierig, aber I don't know, wir lernen ja alle dazu, ne?
Als Schauspielerin, da hast du viele interessante Rollen gespielt auf der Bühne, aber auch im Fernsehen, auch international in Amerika, ich sag mal Boston Legal, ne? Bist du da immer als schwarze Frau gecastet worden, oder?
Klar, man ist schwarz und die gucken ja auch, ne? Besetzen wir das mit einer Schwarze, und das ist übrigens... Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber als ich noch in Los Angeles war und es gab Breakdowns, das heißt, wenn er gesucht wurde, da stand zum Beispiel die Liste, es war eine lange Liste, die wir hier gar nicht haben. Black Asian, Black Iran, bla bla bla. Und ich dachte so, boah, was ist denn das alles? Also das heißt, die ticken noch ganz anders. Ich fand es zu viel. Aber dort gibt ja noch diese, und dann gibt zum Beispiel Castings, gerade so, wenn man so Musikvideo-Castings dann machen wollte, stand da zum Beispiel Light Skin Black.
Ne? Da wurde sogar die
Farbschattierung nochmal. Also das ist schon eine ganz andere Schnack.
Und in Deutschland?
Deutschland, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, da, ne? Und deshalb ist auch zum Beispiel in Amerika Colorism. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ist natürlich Colorism ein Riesenthema, wenn natürlich helle, schwarze mehr besetzt werden, für Sachen bevorzugt werden als dunkle Schwarze. Das haben wir, ich hoffe, dass wir das nicht in Deutschland kriegen, weil das ist echt ganz hartes Ding. Und das habe ich zum Beispiel sehr oft erlebt.
Aber hast du mal eine Rolle nicht bekommen, weil du schwarz bist?
Oder in Deutschland ja, aber nicht in den Staaten. Ja. Ich glaube, in den Staaten können sich das ja auch gar nicht erlauben. Nein.
Was würdest du denn gern mal spielen hier in Deutschland? Was wäre so eine Rolle, wo du sagen würdest, ach, da kann man doch mal abseits sozusagen der Hautfarbe, wäre ich gern besetzt?
Ich könnte ja gar nicht sagen, was die Figur oder die Figur. Ich möchte einfach, ich bin eine Frau. Mhm. Ja, ich habe ein Leben. Ich bin eine Mutter. Ich bin wie alle Frauen. Ich habe auch meine Probleme, Zweifel. Ich verliebe mich, ich entliebe mich. Und all die Figuren möchte ich auch gerne spielen. Ja. Ohne dass man sagt, oh, schwarz oder nicht schwarz. Wenn Lieschen Müller alles spielen darf, da möchte ich auch wie Lieschen Müller alles spielen dürfen. Also das heißt, es ist mir egal. Hauptsache, ich bin dort und darf eine Geschichte erzählen. Mhm. Ja. Ja.
Bist du noch, wann hast du zum letzten Mal gespielt? Ist das noch?
Ja, letzte Woche. Ah. Aber das war nur ein Kurzfilm, was ich gedreht habe. Aber letzte Produktion, das war im Herbst letzten Jahres. Da habe ich für ARD was gedreht, ja.
Und in Amerika, da hast du richtig Kontakt gehabt mit den so ganz bekannten Leuten. Du hast sogar Thanksgiving, glaube ich, gefeiert mit dem Promi.
Mit Jeff Goldblum. Das war so. Also ich meine, das ist eben das, ist, also klar. Die ersten Wochen in den Staaten, ja, so Mädel aus Kiel, so zum ersten Mal Amerika, Kulturclash oder, ne, mit den ganzen Schwarzen, die dürfen alles und die machen alles, und da war ich ja schon sowieso mega happy, das zu sehen. Und es gibt da so verschiedene Cafés. Mein Lieblingscafé war so ein Café, der eine Kette Coffee Bean. Und da waren die ganzen, es gibt so verschiedene Coffee Beans, aber dort in Beverly Hills waren die ganzen Stars. Und ich weiß nur, dass ich dann extra jeden Morgen ab 10 Uhr saß ich da mit meinen Büchern, weil ich habe ja noch Schauspielschule noch gemacht, mit meinen Büchern und habe einfach geguckt, wer rein und raus geht. Das war für mich die ersten 2-3 Monate, das war für mich so ein Highlight. Einfach zu sitzen, da kommt dann so jemand wie Missy Elliott, kommt da, holt einen Coffee, dann geht, dann kommt Leonardo DiCaprio, dann holt, und ich sitze und dann so, boah, wie geil ist das denn? Aber mit Jeff Goldblum, das war interessant, war, ich habe eine Freundin, die ist Autorin. Und sie hatte ein Buch geschrieben und hatte eine Freundin eingeladen und sagte so, hey, wir treffen uns alle zusammen, wir machen Thanksgiving. Da kommen so ein paar Leute, ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen. So, wunderbar, ich bin dabei. Und dann kommt Jeff Goldblum.
Was?
Und er war so entspannt und so wie du und ich sitzen und ich total. Man hat nicht gesehen, dass ich rot werden konnte. Ich war so, oh mein Gott, Jeff Goldblum. Und er war so gechillt, man hat sich unterhalten. Ich kriege Gänsehaut. Also das sind solche tolle Erfahrungen, die man so macht. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das ist dann eben normaler, weil die leben ja dort.
Ja.
Ne? Also Jeff Goldblum würde ich ja nicht irgendwie draußen auf der Straße sehen. Aber dort ist es total normal. Und die freuen sich, wenn sie eben nicht genervt werden, sondern ganz normale Unterhaltung, wie du und ich gerade. Und nicht so, oh mein Gott, oh mein Gott.
Ja, genau.
Und deshalb musste ich mich dann zusammenreißen.
Hast du kein Selfie mit ihm gemacht?
Ich habe ein Foto.
Ah.
Tatsächlich irgendwo.
Irgendwo
okay. Habe ich ein Foto. Ja, ein Gruppenfoto haben wir gemacht.
Immerhin.
Ja, genau.
Ich habe keins mit Jeff Goldblum.
Ja.
Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen und da lautet die erste Frage, wenn du Königin von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern? Also was gefällt dir nicht so in dieser
Keine
Stadt?
Keine Baustelle mehr.
Oha, aber dann gehen
wir. Besonders sie an dem, hier, wie heißt die? Stresemannstraße.
Stresemannstraße, ja.
Baustellen ein bisschen minimieren. Dann würde ich dafür sorgen, dass alle Menschen morgens, wenn sie aus dem Haus gehen, egal wo sie sind, die müssen alle für 20 Minuten meditieren.
Aha.
Alle. Kinder, Mutter, Vater, alle. PolizistInnen, alle. Die müssen alle jeden Tag 20 Minuten meditieren. Oh, das wäre doch toll.
Ist zu viel aggressive Stimmung in der Stadt? Oder?
Die Leute sind lost. Viele Leute sind total lost. Und dann so, und gerade wenn ich rausgehe, das Wetter ist gerade nicht so schön und man merkt dann, die sind dann so unentspannt, wenn man an der Kasse steht, alle so ungemütlich und beeilen Sie sich doch mal. Und sie sind so, oh, entspann dich. Und ich glaube, es ist ja auch wissenschaftlich ja auch belegt, ne, dass Meditation hilft dann einfach mal, dass man lernt, sich dann ein bisschen runterzuschrauben. Und ich glaube, das brauchen wir alle.
Also weniger Baustellen oder bessere Baustellenkommunikation und so ein bisschen entspannt euch. Chillt mal ein bisschen.
Und abends,
chillt euer Leben.
Genau, und dann kriegen sie jeden Tag Geld dafür, wenn sie ein Dankbarkeitsjournal schreiben.
Ah, das auch noch. Dritter Punkt, Dankbarkeitsjournal.
Das ist
also, dass man jeden abends aufschreibt, was
wofür
gut
man dankbar
ist an diesem
genau.
Tag.
Ja. Stell dir mal vor, das würden alle machen, 4 Wochen. Ey, du würdest deine Freunde gar nicht mehr kennen. Die würden dich denen sagen so, oh mein Gott.
Also sehr schön. Also eine Meditationsregentschaft
ja.
Wäre dein Königreich. Wo denkst du in Hamburg, mehr Hamburg geht nicht?
Schanze.
Ja?
Ja.
Warum? Was ist da?
Ja, das hat alles, ne? Alles, was Hamburg zu bieten hat, findest du dort. Ne? Mich, alle anderen. Meine Freundinnen, gutes Essen, also ich finde es großartig. Ein bisschen stressig manchmal, aber.
Was ist gutes Essen für dich?
Oh, für mich gutes Essen, die Möglichkeit zu haben, alles probieren zu können. Ob das portugiesisch ist oder asiatisch oder auch mal sowas Deftiges. Ich brauche das. Also das gehört irgendwie alles dazu.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Was ich noch nicht gemacht habe. Oh, ich bin noch nie mit diesem Touribus rumgefahren. Das habe ich noch nie gemacht.
Ah, also dieser normale Touristenbus.
Ja, also dieser Doppeldecker und
okay.
So. Habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, das würde mich interessieren. Und es gibt noch so eins, glaube ich, irgendwie in Hafen City, womit man auch so rumpendelt und so. Das habe ich alles noch nicht gemacht.
Es gibt auch so ein Ding, was in so ganz Wasser fährt, ne? Diesen,
habe ich auch gesehen, habe ich auch noch nicht gemacht.
Das habe ich auch noch nicht gemacht.
Ich glaube, das wäre doch was.
Und so eine in der eigenen Stadt so eine Stadttour machen, das wäre vielleicht auch mal
das
was.
Das ist auch mal was.
Ja. Können wir mal zusammen machen. Fahren wir mal in so einen Doppeldecker, steigen wir ein.
Ja, finde ich gut, ja.
Und mich nerven die ja manchmal, wenn ich mit dem Fahrrad an der Alster lang fahre. Und die sind dann immer noch an der Alster, die fahren ja sehr langsam und dann kann man die nicht überholen. Das ist immer ein bisschen anstrengend.
Man muss sowieso immer aufpassen mit Fahrradfahrern. Ne?
Das sowieso. Fährst du Fahrrad?
Nein.
Nein.
Ich habe Angst.
Ah, wirklich?
Ja, nee. Ach, ich fahre nur Fahrrad im Wald. Da weiß ich, da kommt keiner. Ich bin alleine, da kommt nicht meine Katze um die Ecke. Aber nee, in der Stadt, da traue ich mir das überhaupt nicht zu. Da habe ich total Schiss. Weil ich finde, Fahrradfahrer sind manchmal echt aggressiv, ne?
Auch ich zu bin Fußgänger. Fahrradfahrer, deshalb sage ich jetzt
auch zu
nicht.
Fußgänger.
Ja, es ist auch.
Geh ich doch mal aus dem Weg. Und ich habe mal so, ja, entschuldige bitte, ich habe nicht gesehen. Nee, ja. Also ich habe riesen Respekt vor Menschen, die Fahrrad fahren. Ich wirklich, ich schwitze immer, wenn ich schon sehe, wie schnell sie unterwegs sind. Ja,
ja, ist schon so. Wenn meine Haare sprechen könnten, ist das neue Kinderbuch für Kinder ab 4. Was sind so deine nächsten Projekte? Schreibst du schon an dem nächsten?
Also es gibt zu Wenn meine Haare sprechen können ein Malbuch, was jetzt rauskommt. Dann gibt es ein Hörspiel zu Wenn meine Haare sprechen könnten. Und da gibt natürlich, ich habe ja mein erstes Buch ist Herr Odo. das zweite Buch werden auch dort nach Deutschland kommen, ne? Stellvertretend für meine persönliche Erfahrung. Und es kommt dann Otto 3. Das ist tatsächlich, wenn sie eingeschult wird in Deutschland und dann kommt sie zum ersten Mal eben ja, mit Menschen zusammen, die sie vorher noch nie so richtig sehen konnte, begegnen konnte. Und wie geht sie da damit um? Sie kann die Sprache nicht und erlebt dann auch zum ersten Mal Mini-Rassismus und wie sie damit umgeht.
Also, es geht weiter mit den Kinderbüchern.
Ja.
Dayan Kodua, wenn meine Haare sprechen könnten, das ist für Kinder ab 4. Im Gratitude Verlag erschienen, in deinem Verlag. Ja. 17 Euro mit vielen Bildern. Ja. Vielen Dank, Dayan, das war wunderbar. Dieses Gespräch und alle anderen Viel Hamburg Begegnungen mit Mary Rose, mit Ingo Zamperoni, mit Bodo Wartke, mit Charlie Hübner, Eva Mattes und hört ihr in der ARD Audiothek oder in der NDR Hamburg App. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, tschüss.
Die letzte Generation.
Also. Geh weg. Nee, geh weg.
Sie stört.
Geh weg.
Und dabei rückt sie immer mehr an den Brennpunkt der Debatten über Verantwortung und Klimakrise. Mein Name ist Daphne Ivana Sagner und in dem neuen Podcast Hitze gehen wir mit rein in diesen Brennpunkt, um zu verstehen, wie das ist, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein. Geht Ihre Strategie auf und welchen Preis zahlen Sie dafür? In diesem Podcast schauen wir, wie ein Leben im sogenannten Klimakampf funktioniert und was es mit allen Beteiligten macht. Das ist Hitze. Letzte Generation Close-Up. Eine Koproduktion von THZ Media und dem RBB. Werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.